What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Click and Rush, Episode 37. Ich bin @UliHebel auf X, Instagram und, jetzt habe ich es wieder vermasselt, Blue Sky. Letzte Woche habe ich mich noch damit gerühmt, dass ich es jetzt weiß, aber Blue Sky ist richtig.
Also ich bedanke mich erst einmal an das Universum, dass ich irgendwann mal zurück, dir alles zurückgeben kann, was du mir jedes Mal hingelegt hast. Er wird's einfach nicht lernen. Mein Name ist @JoachimHebel. Das Ganze auf X, auf Instagram, auf, jetzt weiß ich aber nicht, wie das andere heißt, ihr wisst, Threads und auch auf diesem Blue Sky Ding.
Heute sind wir wieder komplett. Und das ist gut so, denn die Premier League hat die ersten Entscheidungen, also vor allen Dingen Teams, die es nicht erwischen wird und vielleicht eine Vorentscheidung. Das ist dann sowas wie der kleine Anschmecker für den Verlauf dieser Folge in den Regionen des 35. Spieltags. Zwischenzeitlich ist ja der 29. nochmal nachgeholt worden, um ja ein bisschen Klarheit in der Tabelle zu schaffen. Jetzt die große Frage, wo wir anfangen. Vielleicht einfach vom Ende der Tabelle her und fangen vielleicht mit der ersten Entscheidung an, die ja definitiv feststeht und sich lange, lange angekündigt hat. Sheffield United, das wissen wir seit dem Wochenende, ist abgestiegen. Das ist soweit klar. Jetzt ist es wahrscheinlich nicht so, dass es dich total vom Hocker gerissen hat, als du das gelesen hast, aber vielleicht müssen wir nochmal einmal ein paar Sätze über die Saison Sheffield Uniteds und vielleicht auch die Zukunftsaussichten verlieren.
Ja, also ich hatte es natürlich nicht überrascht, logischerweise. Das hat sich ja angebahnt, vor allem 16 Punkte ist natürlich schon unterirdisch. Aber wir hatten es ja vor der Saison, wer uns verfolgt hat, der weiß, ich habe zum Beispiel auch jetzt gerade nochmal, oder beziehungsweise gestern noch mit dem Kollegen gesprochen, mit Sven Schröter, der das Spiel hatte, der gemeint hat, die waren am Anfang gar nicht so schlecht, da war Newcastle eigentlich echt nicht gut und es sah so aus, als hätten sie eine Chance. Es hat sich aber dann komplett anders dargestellt und sie sind 5-1 oder 1-5 untergegangen. Im Grunde genommen, wir hatten es vor der Saison. Sie haben zwei ihrer wichtigsten Spieler verloren, beziehungsweise eigentlich wahrscheinlich sogar die zwei wichtigsten Spieler verloren. Sie haben dann versucht, wirklich einfach ja einigermaßen den Kader zu flicken, haben es mit Hacking Bottom probiert. Es war ziemlich schnell klar, es reicht einfach nicht für diese Liga. Haben es dann nochmal probiert mit Chris Wilder, der hat nochmal einen anderen Ansatz reingebracht. Am Anfang ein bisschen defensiver, das hat er am Schluss auch noch versucht, aber es hat halt einfach überhaupt nicht funktioniert, weil das Spielermaterial einfach insgesamt nicht gut genug ist. Wir hatten das Thema ja, sie hatten Schulden quasi, sind aufgestiegen, mussten verkaufen, mehr oder minder Spieler wollten auch weg und haben dann natürlich auch noch das große Problem gehabt, dass sie im Endeffekt ja nie wirklich Spieler verpflichten konnten, die ihnen so weit geholfen haben, weil sie auch Financial Fairplay Probleme hatten, dass sie wirklich jetzt so viel verpflichten konnten, dass man sagen kann, okay, das ist eine ordentliche Premier League Mannschaft, haben dann viele Junge reingeworfen unter Wilder, aber im Grunde genommen, wenn das schon in der Saisonvorschau steht in England, ja, dass eine Mannschaft wohl darauf spekuliert, einfach dieses Premier League Geld mitzunehmen, abzusteigen und dann einfach die Ballonzahlungen wieder mitzunehmen und dann versucht, sich vielleicht wieder ein wenig aufzuraffen, dann glaube ich, war irgendwie klar, dass diese Mannschaft momentan einfach andere Probleme hat oder dass dieser Verein momentan andere Probleme hat als rein sportliche und dann einfach sie haben es probiert drin zu bleiben, musst du ja auch, aber alleine wenn man sich jetzt die letzte 11 mal ansieht an Spielern, die da drin gestanden sind, das ist ehrlich gesagt nicht Premier League tauglich, das ist ja auch nicht schlimm. Im Grunde genommen, da sind zwei, drei drin, die werden dem einen oder anderen Verein helfen. Also ich bin mir ziemlich sicher, Ahmed Hodžić kann irgendwo einem Verein irgendwo helfen. Ich bin mir ziemlich sicher, Brereton Diaz kann jemandem helfen und Harmer vielleicht auch. Und dann halt kann es sein, dass der ein oder andere vielleicht sich nochmal einen Spieler verpflichtet als Ersatzspieler oder so. Aber das ist einfach im Endeffekt nicht Premier League-like, muss man wirklich so sagen. Und ja, ansonsten, es ist ja ein Zeichen, wenn zum Beispiel allein schon mal Luton näher dran ist und wirklich noch drin ist in dem Ganzen, als du, die eigentlich über denen waren, und Luton ist jetzt auch kein großer Verein. Also Luton hat von Anfang an Premier League tauglicher ausgesehen als Sheffield und dementsprechend geht's runter. Ist schade, weil ich Chris Wilder eigentlich mag, aber auch der, glaube ich, hat irgendwie den Glanz verloren. Das, was er vorhatte, ist zu keinem Zeitpunkt aufgegangen. Jetzt kann man sagen, vielleicht ist es gar nicht auch so gut umgesetzt worden, wie es noch in der ersten Premier League Phase war damals. Finde ich auch. Aber auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, es ist einfach auch nicht gut genug gewesen, was die Spieler dort geliefert haben. Und dann ist es einfach, ja, schade zwar, aber im Endeffekt ist es dann halt einfach Leistungssport und dann müssen sie es nochmal probieren, beim nächsten Mal wieder hochzukommen.
Ja, genau, da gibt's ja jetzt die Entscheidungen dann schon, das hat ja Chris Wilder schon angekündigt, über Verkäufe, über ja einfach Grundsatzentscheidungen des Vereins, mit wem sie arbeiten wollen. Ich würde mal tippen, dass der neuerliche Torwartwechsel darauf zurückzuführen ist, dass wahrscheinlich Fotheringham dann für die zweite Liga geplant ist. Sie haben einen immerhin identifiziert, den A-Blaster, der jetzt auch schon Kapitän war im Old Trafford gegen Manchester United im 8. Premier League-Spiel, von dem ich denke, dass es mit dem in die Zukunft gehen soll oder halt Renditen geben soll, je nachdem. Und ansonsten schließe ich mich dem an, was du gesagt hast. Ich behaupte, das wird schwierig, wieder hochzukommen für Sheffield United. Das ist aber wahrscheinlich auch gar nicht das Ziel innerhalb der ersten zwei Jahre, sondern wahrscheinlich dann im letzten Jahr der Fallschirmzahlungen. Ballonzahlung ist aber auch ein schönes Wort, das du da gerade erfunden hast. Was soll man sagen über die Saison, die sie haben? Ich glaube, das war schockierend mitunter, wie wettbewerbsunfähig die erschienen, die katastrophale Defensive gehabt, die schlechteste in der Geschichte der Premier League, haben sogar Derby County von damals abgelöst. Die Offensive war zu nichts fähig, außer eben Brereton Diaz, der es aber immer nur einzeln gelöst hat. Es gab eine furchtbare 8-0-Niederlage, es hat die eine Klatsche gegeben in der allerletzten Chance und sind wir mal ganz ehrlich, wenn es nicht diesen einen Sieg gegen Luton gegeben hätte, in der Saison, als alle gesagt haben, okay, das ist das Spiel der Spiele, wer da verliert, ist weg, dann wäre das wahrscheinlich für immer historisch miserabel gewesen. Recht viel besser ist es auch nicht, es hat nichts in irgendeiner Weise gefruchtet und ich würde sagen, das ist der verdienteste Absteiger und auch irgendwie Segen für die anderen Premier Leagueisten, weil es bei denen so viele Punkte zu holen gegeben hat, auch für die gegen sie gespielt haben, dass dies wahrscheinlich ja ganz okay waren. Dazu 33 eingesetzte Spieler, das finde ich auch nochmal erstaunlich. Also alles irgendwie versucht, ohne Qualität zu haben. Keiner hat den Unterschied gemacht in die eine oder andere Richtung. Das ist dann schon ein Abstieg Deluxe.
Ja, Ballonzahlung habe ich nicht erfunden, aber ich habe es googelt gerade. Das gibt's wohl. Einführung einer Ballonzahlung, scheinbar sind das irgendwie unterschiedliche Ratentilgungen in einem Kredit. Einmal hoch, einmal niedrig, einmal bla bla bla. Aber trotzdem, ich finde das Wort gerade witzig. Ja, ich sehe es genauso. Im Grunde genommen, ist es schade. Wie gesagt, aber also wir haben es ja von Anfang an gesehen. Es waren so viele Spiele dabei. Ich hatte so viele Spiele von Sheffield, wo die wirklich untergegangen sind. Und oder, aber selbst zum Beispiel, ich kann mich noch an das Spiel erinnern, da waren wir beide in der Konferenz am Boxing Day, dieses Spiel gegen Luton, wo du eigentlich denkst, ja, die haben das Spiel jetzt gewonnen. Du denkst beides. Also erstmal denkst du dir, die haben es verloren, dann denkst du dir, okay, jetzt haben sie es gewonnen und dann am Ende des Tages endet es trotzdem nicht für sie. Das war im Endeffekt einfach nicht gut genug und dann geht's halt runter. So ist nun mal die Welt. So ist die Premier League Welt. Und das ist für, ich sag das immer wieder, ich habe letztens noch mit einem Kollegen gesprochen, mit einem Jungen, so ist die Premier League. Wenn du aufsteigst, bist du halt in einer ganz, ganz anderen Ebene. Es ist ein Riesenunterschied zwischen Liga 2 und Liga 1. Allein schon mal, was finanziell betrifft, allein schon mal, was das Spielermaterial betrifft, aber auch, was die Spielweise betrifft. Selbst Burnley, so Teams wie Burnley, sagen wir ja immer wieder, wenn die hochgehen und sie haben in der zweiten Liga, waren sie spielerisch besser als alle anderen. Ja, guess what? Wenn du in der Premier League ankommst, stehen da welche in den Kabinen, die nicht vor in Ehrfurcht erstarren vor dir und sagen, ah, der kann aber kicken, sondern die können es meist sogar noch besser, egal welcher Tabellenplatz. Und du brauchst eine Idee, wie du in der ersten Liga zurande kommst. Und diese Idee haben viele nicht. Welche Teams haben es denn geschafft? Wolverhampton hat es geschafft. Wirklich, weil die einfach einen ganz eigenen Stil hatten. Damals Leeds hat es eine Zeit lang mal geschafft. Und Brentford jetzt, kann man sagen. Weil die halt auch so eine Art entwickelt haben, zu sagen, okay, wir nehmen einfach, was irgendwo runterfällt. Dann geht's irgendwie. Aber du brauchst da schon sehr, sehr viel Physis. Du brauchst sehr, sehr viel Einsatz, sehr, sehr viel Kampfwillen. Und den habe ich und natürlich auch ein bisschen Qualität und eine klare Spielidee, wie du zu Punkten kommst. Und das habe ich bei Sheffield nicht gesehen. Zumindest, selbst wenn man die Idee gesehen hat, war die Idee verhältnismäßig einfach zu entschlüsseln und die Spieler waren dafür einfach nicht gut genug und dann, ja, ist es so.
Ja, gehen wir vielleicht weiter zu einem Team, das den Klassenerhalt geschafft hat. Also außer der Premier League fällt nochmal was Besonderes ein in Sachen Punktabzug zum Beispiel. Nicht, dass es das nicht schon gegeben hätte und nicht, dass wir überhaupt die Tabelle sicher kennen, wenn 38 Spieltage absolviert sind, größer Nottingham. Aber fürs Erste, trotz der Punkteabzüge in der Saison, ist der FC Everton gerettet. Und ich habe diesen Fakt für immer aufgeschrieben, um ihn genau einmal droppen zu können. Es gibt einen Film namens The Great Escape und der Hauptdarsteller heißt James Garner. Und wenn das nicht auf Everton passt, dann weiß ich es auch nicht. Es ist wirklich, ich glaube, the greatest escape in the history of English Football, weil es Wahnsinn ist, nach dieser Saison so frühzeitig noch dazu gerettet zu sein, nachdem sie ja zwei absolute Negativphasen, also rein sportlich betrachtet in der Saison hatten, vor allen Dingen die aber, die jetzt seit September gingen und dann nach Kapitulation gegen Chelsea zweimal so zurückzukommen und jetzt gesichert zu sein. Das finde ich schon erstaunlich und da muss man, glaube ich, herzlichste Glückwünsche aussenden.
Ja, und Respekt im Endeffekt, weil das, was Sean Dyche geschaffen hat, beides ist herausragend und ja, es gab viele, die gesagt haben, so jetzt geht's runter und wir haben ja auch mehrfach, ihr werdet es ja wissen, ihr werdet es noch in euren Ohren haben, wie oft wir gesagt haben, was das psychologisch mit der Mannschaft macht und dann trotzdem aber da, drin zu bleiben und das so früh klar zu machen und den Punktabzug einfach völlig egal zu sehen, das ist wirklich, finde ich, sehr, sehr beeindruckend. Ich hätte es nicht so gedacht, ehrlich gesagt, ich dachte schon nach dem zweiten Abzug, boah, es könnte nochmal echt jetzt eng werden und vielleicht doch nochmal, aber allein die letzte Woche war ja wirklich herausragend. Ich glaube, 3 Siege waren es, oder wenn mich nicht alles täuscht, jetzt am Stück. Zumindest habe ich es irgendwo im Ohr gehabt, dass irgendein englischer Kollege das, glaube ich, irgendwie gebrüllt hat.
Gegen Nottingham, Liverpool und jetzt am Wochenende.
Ja, ja, genau. Also allein das ist ja schon, dass du wirklich sagen kannst, super beeindruckend und absolut verdient. Also wirklich herzlichen Glückwunsch an den Everton Football Club. Ich hatte zwischenzeitlich, wenn du dir das mal anschaust, ich weiß gar nicht, kurz vor Weihnachten bis
Nottingham.
Ja, bis genau. Gab es eigentlich keine Siege, also wirklich eine sehr, sehr schwache Phase. Da habe ich auch gedacht, okay, vielleicht ist es doch irgendwie so, aber ist es nicht. Und deswegen Respekt und ehrlich gesagt, mich freut es auch, weil ich Everton wirklich mag und weil ich unter Sean Dyche auch Everton anders empfinde. Das ist nicht mehr so ein, irgendwie Borderline-Großclub, die irgendwie versuchen, auf groß zu machen, obwohl sie es irgendwie dann doch nicht hinbekommen und größer machen, als sie sind, sondern es ist jetzt einfach solide Arbeit und es ist genau das, was die Fans wollen. Das hat man auch wieder gesehen im Goodison Park, wie die Leute reagiert haben. Ich habe mal einen schönen Satz gelesen, Everton braucht nicht das große Spektakel, Everton muss einfach nur sehen, dass sich da unten der Arsch aufgerissen wird. Und das siehst du unter Sean Dyche, weil sonst wird Sean Dyche den Arsch aufreißen, desjenigen, der es nicht macht. Und das ist genau das, was Everton-Fans wohl sehen wollen. Die wollen einfach, die wissen, dass sie nicht Champions League sind. Ist auch in Ordnung, müssen die nicht sein. Aber sie wollen zumindest mal sehen, dass da was passiert und dass es den Spielern nicht egal ist und dass sie sich darum scheren. Und das ist auf jeden Fall so gewesen. Man sieht an diesem ganzen Sean Dyche-Team, dass da wirklich hart gearbeitet wird und wurde und dass da wirklich Zusammenhalt war und dass auch ja schwierige Phasen überkommen worden sind. Und deswegen Respekt, also Hut ab, freut mich sehr, dass Everton diesen Schritt gemacht hat. Und wenn man jetzt mal die Punkte wegzählen, dann wären die ja sogar noch, wenn man diesen Punktabzug wegnehmen würden, wo wären sie dann? Irgendwie 10. wahrscheinlich oder so. Das ist schon, oder ja, 10., 11., das ist auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend.
Haben die gleiche Anzahl an Siegen wie Brighton Hove Albion, die europaweit auch zum Teil zu Recht über den grünen Klee gelobt, denn das muss man sich einfach nur mal
reintun. Wurden.
Ja, weiß ich nicht, ob ich schon in der Vergangenheit sprechen würde, weil ich schon noch hier und da wahrnehme, dass sehr positiv gesprochen wird und meine, die Gesamtentwicklung da, und deswegen ist es vielleicht auch zulässig, die Gesamtentwicklung der beiden Vereine, das ist dann quasi die Überleitung zu dem Punkt, den ich noch machen will, bevor wir dann rausgehen aus dem Everton-Thema, weil ich es ja letzte Woche im Grunde auch schon so ähnlich gejinxt habe, dass es so passieren könnte, würde, weil ich einfach der Meinung war, dass Everton okay sein wird und ich zu keinem Zeitpunkt ernsthaft Angst hatte um die, was halt in den letzten Jahren passiert ist bei Brighton, ist halt der Blick positiv zu richten, und was in den letzten Jahren bei Everton passiert ist, ist der Grund, warum sie überhaupt da sind. Also nur, um es uns nochmal zu vergegenwärtigen, Sean Dyche ist der 8. Manager in 9 Spielzeiten. Und sind wir mal ganz ehrlich, diese Phase von Anfang Dezember bis Ende April, die hätte er unter Fahad Moshiri nicht überlebt. Niemals. Wenn der noch Bock hätte auf den Verein, dem ist es halt scheißegal, der will das nur so schnell wie möglich losbekommen. Wenn der was zu sagen gehabt hätte, wäre der im Februar allerspätestens weg gewesen und dann hätten sie einen Frank Lampard, Wayne Rooney wahrscheinlich wäre es geworden, sind wir ehrlich. Und dann wären sie einfach gnadenlos abgestiegen. Und wenn man sich einfach nur mal vergegenwärtigt, was da in den letzten Jahren alles passiert ist, wir wissen es ja jetzt, das ist ja immerhin das Gute, aufgrund dieser PSA-Untersuchungen wissen wir jetzt, dass das, was wir vermutet haben, dass da wahnsinniges Chaos herrscht in diesem Verein, das wissen wir zumindest, dass man viel Geld verbrannt hat, 3-mal in Folge ja 100 Millionen Verlust, und das hat sich dann einfach auch auf den Fußballplatz ausgewirkt. Ich glaube, das war einfach so nicht mehr zu trennen, auf und abseits des Platzes, habe ich auch letzte Woche schon so gesagt. Und da muss man sich mal überlegen, letztes Jahr um die Zeit gab es da fast bürgerkriegsartige Zustände bei Everton, sodass Gordon flüchten wollte, dass das Board bedroht worden ist, etc. etc. Dann ging es los Mitte November mit 10 Punkten Abzug. Dann Ende Februar hat man dann wieder 4 gut geschrieben, sodass es nur noch minus 6 Punkte waren. Und dann gab es am 8.4. nochmal die Nachricht, weitere minus 2 Punkte, sodass es insgesamt, und das ist ja der vorläufige Stand, 8 Punkte Abzug sind. Das ist schon krass. Und jeweils auf diese Punktabzüge haben sie unheimlich gut reagiert. Nach dem ersten Punktabzug waren es 4 Siege in 5 Spielen.
Ja, vielleicht brauchen sie das. Vielleicht sollte man ja, nichts.
Das ist aber das Erstaunliche. Das ist aber das Erstaunliche, weil man dann ja dachte, nach dem zweiten Punktabzug gab es ja diese Tracht Prügel von Chelsea gewissermaßen. Aber auch da, wenn man das jetzt wieder rumblickt, dann sind es im Moment auch 3 Siege in 4 Spielen zumindest. Also das ist krass, welchen Charakter diese Truppe hat, welchen Charakter Sean Dyche hat. Das muss man ja auch nochmal sagen. Dessen Verantwortung, also das ist ja wirklich Oldschool Premier League Manager, weil es gibt einen Besitzer, der sich 0,0 kümmert um diesen Verein, und in dieser kompletten Führungslosigkeit, wo jetzt Jahr für Jahr für Jahr alles ausgetauscht worden ist, ist jetzt Kevin Thelwell da und dann letztlich Sean Dyche, der nach außen hin alles gemanagt hat und in diesem Chaos einen wahnsinnig guten Job gemacht hat, weil Everton ja sogar, wenn sie eine vernünftige Chancenverwertung gehabt hätten, in dieser Saison ganz woanders stehen könnte. Also wahrscheinlich sogar, sagen wir mal, sie hätten eine durchschnittliche Chancenverwertung und keinen Punktabzug, wahrscheinlich sogar Richtung Europa gegangen wären. Deswegen wiederhole ich das gerne nochmal, hands down, Sean Dyche ist ein Top-10-Manager, mindestens in der Premier League. Ist nicht immer schön, was er macht, ist mir völlig egal, aber das ist ehrlich und das ist das, was die da brauchen im Goodison Park. Und deswegen herzlichen Glückwunsch, ohne Witz jetzt, das ist eine Sensationsleistung, wie ich finde, und wahrscheinlich der glorifizierteste Nicht-Abstieg in der Geschichte der Premier League, behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich sowas noch nie erlebt habe. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ein Team wirklich gegen alle Wetten, entgegen aller Widrigkeiten das geschafft hat. Also wenn man böse sein würde, könnte man fast sagen, die Premier League wollte den Abstieg Evertons. Aber sie haben es gepackt, dass sie in die nächste Saison gehen. Das ist ja dann auch so krass. Das wird dann die 71. in Folge in der ersten Liga seit 54-55. Also Glückwunsch. Das ist krass. Ever present in der Premier League. Und ich finde zu Recht. Und ich glaube, eine Saison, in der wir oder von der wir noch in Jahren erzählen werden und vielleicht sogar sowas wie einen Unabsteigbarkeitsmythos gebildet haben. Also das sei schon nochmal besonders hervorgehoben. Das ist schon krass, dass wir nach 35 Spieltagen quasi ja noch 36, 37, 38 zu gehen haben und nicht mehr über Everton diskutieren, trotz minus 8 Punkten Abzug. Wow, finde ich krass.
Also ihr merkt, Uli übertreibt gerne. Das Größte, das Größte, das Größte, das Größte. Uli mag Superlative. Ich weiß ganz genau, was passieren wird. Es wird eine Zitattafel davon geben und dann werden nur Leute diesen Satz sehen und werden dann sagen, hä, übertreibt nicht. Und dann schreiben wir wieder drunter, Ja, aber das war doch nur ein Satz von 30 Sätzen. Vielleicht mal alles anhören. Wetten, so wird es sein?
Ja, das Beste war, dass letzte Woche mir jemand geschrieben hatte, als ich gesagt habe, aktuell reicht die beste Version Chelseas nicht aus, um die schlechteste Manchester Citys zu besiegen. Schreibt jemand drunter, ja wieso, die haben doch 1-1 und 4-4 gespielt. Ja, haben sie ja nicht besiegt, oder? Aber gut, ich glaube, diese Woche bist du dran mit dem markigen Spruch, weil ich wechsle das ja immer ab.
Ich habe keinen. Das
heißt, ja, dann musst du jetzt Mühe geben.
Ich hab einen Take. Das ist, deswegen, dann gehen wir mit der Tabelle auch höher. Ich knie nieder. Ich huldige Andoni Iraola. Das werden wir sowieso nochmal machen. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben für Saisonende. Trotzdem, das muss jetzt schon sein. Die größte Entschuldigung ever muss ich aussprechen an Andoni Iraola. Bournemouth hat jetzt 48 Punkte. Sie haben Brighton Hove Albion 3-0 besiegt. Das Spiel war parallel zum North London Derby. Und damit hat Bournemouth das beste Saisonergebnis ever in der Premier League jetzt schon sicher. Es waren 16-17, waren 46 Punkte, jetzt sind schon 48 mit diesem Sieg. Ich hätte das niemals gedacht, wirklich niemals, nach den ersten Spielen. Ich glaube, was waren es? Ich glaube, die ersten 10 Spiele sieglos, 9 Niederlagen oder sowas. Also richtig schwacher Start. Da dachte ich wirklich, okay, das geht A, runter, und B, Andoni Iraola wird niemals Trainer bleiben von Bournemouth. Und da, ich habe dann, damals haben wir auch schon gesprochen, ich habe gesehen ungefähr, was er vorhat, aber die Spieler haben teilweise Bälle auf die Tribüne gebolzt und ich habe wirklich auch selten so viele Zuschriften gesehen. Sag mal, wo schießen die denn hin? Also das weiß ich noch genau, damals haben mir wirklich mehrere Leute geschrieben, das kann ja nicht deren Ernst sein, wo die denn hinschießen. Die ersten elf Spiele haben sie nur eins gewonnen, genau, und ich glaube 8 Niederlagen, also es ist unglaublich. Ich hätte niemals gedacht, dass die wirklich zurückkommen, dass die das so hinbekommen und mittlerweile, mittlerweile muss ich echt sagen, das, was man über Brighton lange gesagt hat, kann man jetzt über Bournemouth sagen. Also das ist diese überfallartigen Angriffe, dieses teilweise auch Spiel über den Dritten, einfach schnell nach vorne, sie kriegen es immer hin, dass die Außen frei sind, dass die Räume haben, dass die kontern können. Justin Kluivert sieht aus, ich habe es gestern zu dir gesagt, wie ein 50-Millionen-Euro-Mann, hätte ich niemals gedacht, dass die niemand hinbekommt. Solanke sieht aus wie ein 80-Millionen-Stürmer, hätte ich auch niemals gedacht, dass die niemand hinbekommt. Sie haben die Defensive hinbekommen. Es ist eine klare Erkenntnis über das System in jedem Spiel zu erkennen. Andoni Iraola hat da wirklich was hingezimmert, was ich niemals gedacht hätte, was ich ja auch schon, ihr könnt den Podcast rauskramen. Ich dachte, der fliegt. Ich weiß nicht, bei welches Spiel es war. Aber okay, ich hatte die in eins der neun Spiele oder sowas. Ich hatte die und habe gesagt, das könnte eng werden für den. War es sogar das 1-6 gegen City? Ich glaube, es war sogar das 1-6 gegen City oder irgend sowas. Es war eins dieser, in diesen 11 Spielen hatte ich ein Spiel und habe damals gesagt, das könnt ihr, ich habe damals, sagt man ja am Schluss so in der Zusammenfassung immer, und für Andoni Iraola könnte es jetzt eng werden, weil die den halt schon alle 3 Sekunden eingeblendet haben, so quasi, oh, da ahnt jemand was. So viel Erfahrung haben wir dann ja auch schon. Muss ich komplett revidieren und ich habe es gestern zu dir auch noch gesagt am Telefon. Es ist ja super witzig, dass Bournemouth über Brighton steht in diesem direkten Duell und bei Brighton rechnet man eher nach oben und sagt sich, ja, zur Europa League, aha, okay. Und bei Bournemouth rechnet man nach unten. Ja, okay, schau mal, die sind so und so viel über dem Strich. Es ist genau umgekehrt. Also das ist ja teilweise die Wahrnehmung. Und Bournemouth, glaube ich, nimmt auch keiner wahr, weil, ja, ich weiß, die Farben, die Trikots und so und natürlich auch das Örtchen ist jetzt nicht so super attraktiv, dass man jetzt sagen müsste, da muss man hinschauen. Da hat Brighton schon mehr zu bieten, irgendwie was so die äußere Wahrnehmung betrifft, auch die Spielernamen und so. Ganz klar, Talent und so, De Zerbi, das ist alles klar, das ist alles auffälliger, ich verstehe das. Aber wenn ich momentan die Vereinsführung ist natürlich bei Brighton und auch die Spieler, die sie verpflichtet haben und das Ganze ist alles herausragend. Aber Status quo des ganzen Projekts finde ich Bournemouth momentan 3% spannender als bei Brighton, ehrlich gesagt.
Ja, das ist das Schöne, dass ich dich jetzt wieder überführen kann, dass du absolut keine Ahnung von irgendwas hast. Null Ball Knowledge, hat neulich jemand geschrieben.
Bei dir.
Ja, aber das stimmt halt nur bei dir.
Ja, gut, das ist ein Argument. Aber es stimmt nur bei dir. Okay, ja. Gut, ja, danke für diese stringente Argumentation, Helge.
Das ist ja das Beste, was es gibt. Du hast keine Ahnung. Ah ja. Also ich habe ja vor der Saison gesagt, dabei bleibe ich auch spannendstes Projekt der Premier League. Das ist wirklich ein Projekt, von dem ich immer noch nicht ganz genau weiß, wo es hingeht. Ich füge aber Puzzleteil um Puzzleteil zusammen. Habe das Gefühl, dass da seitdem Foley übernommen hat, im Dezember 22 war es, glaube ich, wenn ich jetzt richtig liege, 22, ja, habe ich das Gefühl, dass der haut ja auch ambitionierte Dinge raus, was ich total gerne mag, dass die nicht auf der Stelle treten wollen, sondern die wollen was tun. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es auf der einen Seite total falsch ist, Gary O'Neill zu entlassen, der ein Riesenmanager einfach auch ist, aber trotzdem so richtig Andoni Iraola zu verpflichten, und du musst es ja ausprobieren mit einem der spannendsten Manager wahrscheinlich überhaupt in Europa. Und unterm Strich hatten sie nicht Unrecht, zumindest mal. Das ist ein sehr ambitioniert geführter Verein inzwischen, und die tun, was sie für richtig halten. Und das ist dann erstmal immer gut. Und deshalb habe ich mich ja hinreißen lassen, vor der Saison zu sagen, mit die beste Transferperiode aller. Wir haben noch nicht mal Tyler Adams, von dem ich nach wie vor viel halte, gesehen. Es haben sich ein paar Spieler richtig gut weiterentwickelt, ein paar Junge, also Kerkesh, keine Ahnung, wie die den halten wollen. Ja. Weiß ich nicht, das ist ein Monster.
No chance in hell.
Vielleicht kriegen sie ihn noch ein Jahr lang weiterhin überzeugt, da zu bleiben. Mein Solanke, entweder sie cashen ein für den, oder aber sie behalten ihn einfach. Dann Sabani haben wir gesprochen. Ich finde auch Marco Senesi macht das sehr, sehr gut in der Innenverteidigung. Über Kluivert hast du schon kurz gesprochen. Und dann noch zwei, drei, vier andere, von denen man sieht, ja, geht in die richtige Richtung. Brooks haben sie da, der wahrscheinlich auch nicht nur für ein Jahr, nicht Brooks, sondern Scott. Brooks ist auch wieder da, aber hat natürlich, muss man ihm auch zugestehen, ein paar Probleme. Aber Scott ist da, der wahrscheinlich auch irgendwann mal 60 Millionen einbringen wird. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Und sie haben einen Manager, der schon das erste ganz, ganz schwierige überstanden hat, weil ich habe immer noch dieses Spiel vor dem geistigen Auge. Das war damals ein 18:30 Spiel, das hat Flo Malbork seinerzeit kommentiert. Da gegen Newcastle vor der letzten Länderspielpause 2023. Und ich habe damals gelesen, der ist weg, Iraola, wenn er das verliert. Und Newcastle, das ist dann auch Teil der Wahrheit, hatte damals das wahrscheinlich schlechteste Team in der Premier League-Geschichte. Die haben einfach gerade so mit Mühe und Not 11 Leute auf den Platz gebracht. Er hat ganz kurz vor Schluss Matt Ritchie eingewechselt und Bournemouth gewinnt das Ding 3-0. Iraola bleibt im Amt und dann geht's los. Und das war gut so, weil ich nie Zweifel hatte, dass das in die richtige Richtung gehen würde, weil ich auch schon ansatzweise, ich habe die, glaube ich, zweimal bis dahin gemacht und ansatzweise schon erkannt habe, worum es gehen könnte, aber dass sie sich halt schwer tun. Und
aber sie haben nur 2-0 gewonnen.
2-0, Entschuldigung.
Du hast einfach gar keine Ahnung.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Null Ball Knowledge,
ja, genau.
Ja, siehst du mal. Du kannst ja einfach Ergebnisse nicht merken.
Das ändert natürlich alles. Also dann ist Bournemouth scheiße und wird nächstes Jahr absteigen.
Ja, den Punkt habe ich gesetzt.
Also wirklich, wirklich gut, muss man echt sagen.
Ja, also wirklich sehr beeindruckt. Also wirklich, ich hätte es nie gedacht. Deswegen, da muss ich mich entschuldigen. Du wirst dich dann am Ende der Saison noch bei einem anderen Spanier entschuldigen dürfen, wenn es so weitergeht. Aber es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Es ist wirklich herausragend. Und wie gesagt, das ist auch so ein Team, weil das werden wir ja öfter mal gefragt, gibt es denn so Teams, auf die du dich freust, bla bla. Wenn du Bournemouth liest, denkst du dir jetzt auf den ersten Blick nicht gleich, oh, Bournemouth, das ist ja Wahnsinn. Aber wenn du dann das sacken lässt und überlegst, Bournemouth, ja, dann freue ich mich jedes Mal mittlerweile drauf, weil ich halt einfach weiß, es geht ab. Also ich habe das Spiel gegen United ja auch gemacht, dass sie wirklich eigentlich hätten gewinnen müssen. Also die erste Hälfte war United gar nicht auf dem Feld. Und auch da haben sie es hinbekommen, einfach ständig über die Außenbahnen Druck zu machen ohne Ende. Macht einfach richtig Bock. Also wirklich, Enis Ünal gestern auch wirklich herausragend gewesen. Du hast so viele Typen, die da einfach interessant sind. Und wie gesagt, es macht einfach nur Spaß, denen zuzusehen momentan. Und vielleicht nur einen Nebensatz. Brighton wieder hat zwei Junge aus der eigenen Akademie zum Premier League Startelfdebüt verholfen. De Zerbi war nach 5 Minuten schon wieder komplett abgenervt, also wirklich, das ist selbes Bild wie die letzten Wochen über, die Mannschaft hat es probiert, in der zweiten Hälfte irgendwie ranzukommen, aber es war einfach null effizient und hat auch wirklich nichts mehr mit dem De Zerbi-Ball zu tun. Und irgendwie, ich habe immer das Gefühl, wenn dann so Junge reinschmeißt, ist es jetzt einfach nur, um dem Board zu zeigen, hey, wir sind nicht gut genug, kauft mal bessere. Oder will er irgendwie die Spieler wirklich belohnen oder will er einfach nur nerven? Weil dann die richtigen, ich sage es mal, die richtigen Stammspieler, ja, die kommen dann plötzlich, werden eingewechselt und dann läuft es plötzlich. Also manchmal hast du dann wirklich auch so Momente, wo du dir echt denkst, was macht der Typ da? Ich glaube, dass der einfach wirklich keinen Bock mehr hat und da ist eigentlich, das ist ein Projekt, das momentan einfach über, das hat so eine graue Wolke drüber und die muss man jetzt irgendwie wegwischen. Heißt, ich weiß nicht, wiefern, entweder man setzt sich im Sommer zusammen und diskutiert oder man beendet das, aber ehrlich gesagt, so kann es nicht weitergehen, weil da sind so viele, da schlummert so viel Potenzial in dieser Mannschaft, aber mit dieser Stimmung aktuell kann sich's nicht entfalten, das ist das Problem.
Ja, ich glaube trotzdem auch, es fühlt sich trotzdem so an, als würde da was zu Ende gehen, und wenn sie sich nicht ernsthaft aussprechen im Sommer, ja, dann muss das einfach zu Ende gehen, weil es das dann bedeuten würde, dass der spätestens zur ersten Länderspielpause dann weg ist, glaube ich einfach. Im September ist er dann weg, wenn sie jetzt einfach heiter weitermachen und sich nicht die Wahrheit sagen. Also du hast ja schon gesagt, Brighton ist ordentlich geführt, das heißt, ich gehe davon aus, dass die das auch verspüren, was wir verspüren, und De Zerbi, das ist dann vielleicht das Gute für Brighton, ich meine, da wird es ja eh wieder weitergehen mit diversen Umbrüchen und Transfers und bla bla bla, dass der dann vielleicht noch ein Jahr da ist und dann auch eine weitere Erfahrung gesammelt hat sozusagen. Ich glaube nämlich, das ist einfach nur ein Gefühl, wir reden jetzt gleich noch über die ein oder andere Trainerentscheidung oder zumindest Verhandlungen in der Premier League auch, was englische Vereine betrifft, und ich habe das Gefühl, dass De Zerbi langsam aber sicher die Optionen ausgegangen sind, weil viele Vereine dann vielleicht doch die Finger davon gelassen haben aufgrund der neuerlichen Ergebnisse und vor allen Dingen Verhaltensweisen, so dass der vielleicht, also ich weiß dann gar nicht, ob das gut ist für Brighton tatsächlich, weil ich eben das Gefühl habe, dass es nicht so ganz mehr passt, aber so dass De Zerbi da vielleicht noch eine Saison bleibt, in der Hoffnung, dass er nochmal überperformt, und dann geht's vielleicht weiter. Aber ich glaube, dass, also man überlegt immer, wo der überall gehandelt worden ist, Barcelona. Gut, die haben eh, glaube ich, nie ernsthaft vorgehabt, Xavi abzulösen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer da in Barcelona, wollen wir jetzt hier nicht besprechen, also auf gar keinen Fall. Und in München wurde gehandelt und durchaus ja auch mal in Liverpool ins Gespräch gebracht, auch Manchester United soll überlegt haben, bla bla bla. Und unterm Strich hat sich aber nie ernsthaft jemand, glaube ich, hinreißen lassen, sich voll zu De Zerbi zu committen, weil er gerade in dieser Phase als sehr schwieriger Charakter aufgetreten ist. Und ich sage das immer wieder, ein Überzeugungstäter ist und nicht so sehr Pragmatiker. Und vielleicht bräuchte es ein bisschen was davon.
Aber ja. Und ein bisschen Ball-Knowledge würde er auch nicht schaden.
Ja, ich kann mich ja mal anrufen. Ich hab eins Ball-Knowledge.
Nur eins. Ask Uli Hebel, he's a brilliant football brain. Wer übrigens diesen Insider uns aufschlüsseln kann, wer das mal gesagt hat, mit einem anderen Namen in der Mitte, nämlich mit Jamie Redknapp, wer uns das schreiben kann, wer das war mal seinerzeit, der kriegt was Besonderes von mir. Da lasse ich mir was einfallen.
Ja, das müssen wir nächste Folge dann auflösen. Das ist einer unserer All-Time-Lieblings-Schnipsel.
Absolut einer unserer All-Time-Lieblings- Premier League-Schnipsel. Ich enge es ein. Aus einem Interview nach dem Spiel, glaube ich, wenn mich alles täuscht. Wer uns das schreiben kann, für den lasse ich mir was einfallen.
Ja, das machen wir und verlinken das dann vielleicht auch. Aber erst nächste Woche, weil es muss ja so machen.
Ich habe mittlerweile eine weiterführende Liste. Ich schreibe das rein.
So machen das gute Podcasts. Apropos, wenn ich das schon mal sage, weil das ist so der eigene Erinnerung, die ich mir so gesetzt habe. Bitte, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann bewertet den überall. Also bitte positiv, sonst könnt ihr es bleiben lassen. Und liked ihn, erzählt es weiter auf den diversen Plattformen, Ausspielplattformen, die es so gibt, auf iTunes, auf Spotify und sowas. Das hilft uns, dass den Podcast der ein oder andere, die ein oder andere noch weiterhin hört, und hilft uns dann natürlich in diesem Sinne locker weiter. So, jetzt nehme ich aber die Überleitung direkt hin und ich tippe mal, dass du da den Satz raushauen wirst, der zitiert werden wird von Sky Premier League Instagram. Dem könnt ihr übrigens auch folgen. Solltet die App runterladen. Heute mache ich was. Für mein Geld, das sage ich dir. Wir haben eine Neuigkeit, die, also so wird es ja jetzt sein, da müssen wir uns erstmal entschuldigen, das war ja nicht unsere Information, trotzdem war die wohl nicht korrekt, dass Ruben Amorim übernimmt bei Liverpool, der, vielleicht machen wir das so, dann haben wir nämlich etwas mehr Zeit für Arne Slot, der war vergangene Woche in London, Ruben Amorim, und hat sich mit West Ham United getroffen, ob einer möglichen Ablösung von David Moyes da müssen wir vielleicht auch nochmal diskutieren, aber vielleicht in zwei Sätzen nur, und hat sich aber vor allen Dingen Ruben Amorim entschuldigt bei Sporting, bei den Supportern, beim Team, dass er das gemacht hat, inmitten der Saison dahin zu gehen, öffentlich ja auch sich ablichten zu lassen, und jeder wusste, es geht um ein mögliches Engagement bei West Ham. Wie siehst du das denn? Also, das hat ja, beinhaltet ja zwei Dinge. Zum einen haben die ja noch einen Trainer, der nicht ganz unerfolgreich ist, und zum anderen könnte es vielleicht ein neuer sein, und der Zeitpunkt, den muss man ja auch nochmal besprechen.
Ja, also wir haben ja Ruben Amorim schon mal ganz gut erklärt oder ganz kurz erklärt, deswegen glaube ich, brauchen wir das jetzt nicht mehr machen, aber ich finde Everton spannend. Ich habe so ein bisschen wieder, ehrlich, wenn ich ehrlich bin, Pellegrini-Vibes von damals. Das könnte auch wieder, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Irgendwie hat West Ham nur dann funktioniert, wenn sie irgendwie mit einem englischen Trainer unterwegs waren. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halte am Ende des Tages, aber es ist auf jeden Fall so, dass er, dass es spannend wird. Es ist ein sehr ambitionierter Trainer, das hatten wir ja. Und wenn die den wirklich bekommen sollten, dann gehe ich all in. Ich will das sehen. Ich finde jetzt nicht, dass David Moyes genug getan hat, um entlassen zu werden oder beziehungsweise nicht weiter verpflichtet zu werden. Aber so ist es im Fußball manchmal, dass das dann im Endeffekt wahrscheinlich doch passieren wird, tippe ich jetzt einfach mal. Und ja, im Grunde genommen sind wir dann mal gespannt, wie es weitergeht. Also was den Zeitpunkt betrifft, dass jetzt verhandelt wird, ist ja ganz normal, denn das wird im Sommer dann passieren oder soll im Sommer passieren. Ist ja ganz normal. Und dass er dann gesehen wird in der Öffentlichkeit, das ist in der heutigen Zeit halt auch so. Also selbst wenn du in irgendeinem Hotel Hinterzimmer sitzt, du huscht rein, irgendjemand aus dem Hotel kriegt's mit, macht ein Foto, schickt es an Fabrizio Romano und dann hat der das auch. Theoretisch. Dementsprechend, damit habe ich kein Problem in der heutigen Zeit. Ich verstehe, dass die Fans dann vielleicht denken, oh mein Gott, ist einfach nicht schön zu sehen für einen Fan, weil die natürlich emotional aufgeladen sind. Für mich persönlich, der ja sowieso keine Gefühle hat, ist es ehrlich gesagt jetzt nicht so wild. Ich denke mir da jetzt einfach nur, ja okay, haben wir es halt auch gesehen. Muss man vielleicht jetzt nicht so zelebrieren, okay, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Also da habe ich mich jetzt nicht dran gestört, das kriegt sowieso immer irgendjemand mit. Und wenn wir lesen, da wird gesprochen, dann haben wir jetzt auch ein Bild dazu. Ich neige einfach nicht das dann irgendwie so hysterisch alles zu sehen, so quasi, das kann man nicht und das darf man nicht und so, ist mir ehrlich gesagt egal. Also wir haben halt jetzt ein Bild dazu. Okay, so what? Was heißt das jetzt? Also finde ich jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
Nee, im Gegenteil, es ist wahrscheinlich sogar auch die Hauptaufgabe von West Ham, weil, und das muss man dann auch nochmal, glaube ich, zum Kontext dazu addieren, Moyes hat ja selbst davon gesprochen, dass er im Februar ein Angebot vom Verein vorgelegt bekommen hat zur Verlängerung. Er möchte ganz gerne gemeinsam mit dem Verein entscheiden im Sommer, was dann passiert, dass der Verein sich logischerweise aufstellen muss und insbesondere mit einem Trainer, der dann, glaube ich, ein Fang wäre für die, ist auch klar. Ich sag das nochmal, habe ich auch im Spiel schon so gesagt gegen Liverpool, und jetzt wirst du gleich merken, warum ich es dann doch gedreht habe, ganz kurz, weil wir dann ja zu Liverpool gehen und zu deren Situation und deren neuen Trainer. Das ist nämlich genial. Dass ich wünsche mir für David Moyes eines, weil ich mag nicht so, das ist ja kein Geheimnis, ich mag nicht so gerne, wie sie spielen. Ich sehe viele, viele Dinge, die West Ham zu tun hat im Sommer, und dass man das gerne lieber mit einem frischeren Mann angehen möchte, würde ich sogar verstehen. Aber David Moyes ist, so komisch das klingt, mit seiner antiquierten Art der beste Manager der Moderne bei West Ham United und hat sie transferiert von einem immer Abstiegskandidaten zu einem Europapokalsieger, der schon wieder um die Qualifikation fürs europäische Geschäft spielt. Das heißt, ich würde ihm wünschen, dass die Dinge schnell geklärt werden können und dass er den Abschied bekommt, wenn er ihn bekommt, den er verdient hat. Oder halt bleibt. Auch das würde ich total verargumentiert wissen. Das haben wir ja schon mal in dem Schwerpunkt besprochen, habe ich letzte Woche auch schon gesagt. Könnt ihr euch nochmal, das hat nichts an Gültigkeit verloren, könnt ihr euch gerne nochmal reinversetzen in diesem Podcast und reinhören. Die müssen eine Grundsatzentscheidung treffen. That's it. Die müssen jetzt einfach wissen, ist Moyes derjenige, der den Kader verjüngt, der weitergeht? Aus meiner Sicht hat er schon genügend angeboten. Ich könnte aber auch verstehen, das ist ja dann analog zu Bournemouth, wenn man sagt, da haben wir jetzt die Chance, einen Trainer zu verpflichten, von dem wir denken, dass der vielleicht die nächste Ägide einleiten kann. Das ist der Punkt zu West Ham. Jetzt haben die ja das ihre dazu getan gegen Liverpool, ja, das gebe ich jetzt gleich mal als Frage an dich weiter. Dass Liverpools Meisterschaftsfenster zu ist? Fragezeichen.
Ja, Also da würde ich mich jetzt, also vor allem, es geht ja jetzt nicht um, also wenn du State of the Art, also jetzt oder den Status Quo nimmst, so, wenn du das siehst, würde ich sagen, boah, wahrscheinlich. Wenn ich aber extrahiere, was da momentan gerade vor sich geht und was da wabert, dann sage ich ja. Weil allein schon diese Mo Salah-Geschichte jetzt am Wochenende wieder, werden wir auch gerne drüber sprechen, das war's. Also ich bin mir ziemlich sicher, da ist momentan jetzt, da ist was geplatzt in dieser Mannschaft. Die hatten die Spannung, die ist jetzt weg und da entlädt sich gerade einiges und das ist nicht positiv und dementsprechend glaube ich, dass es das war.
Ja, also ich glaube es auch. Das ist zum einen in den eigenen Problemen begründet, die jetzt keine schlimmen Probleme sind, ein Sieg in 5 Spielen. Ich habe das Blöde ist das ist ein so schockierend genauer Abgleich dessen, was der Trainer als Rücktrittsgrund genannt hat, zu erkennen in der Mannschaft, dass es irgendwie einfach hinten raus an der letzten Energie fehlt. Ist ja auch nicht weiter verwundernswert. Ich meine, du musst dir mal überlegen, wie viel die gespielt haben in der Saison. Es war jetzt das 55. Pflichtspiel und das immer unter Vollstrom und meistens nach einem Rückstand. Das ist ja auch schon wieder Wahnsinn. 16 Mal in Folge, nicht in Folge, aber zumindest 16 Mal, genau wie in der Vorsaison, in Rückstand geraten, immer wieder hinterherlaufend mit zwischenzeitlich wahnsinnigem Verletzungspech. Kaum, auch das ist nochmal ein ganz schöner Fakt, der das nachweist, nur Van Dijk, derjenige mit 40 Starts oder mehr. Und zum Vergleich, Arsenal hat 6 Spieler, die das hinbrachten. Das heißt, ja, nicht nur wegen Verletzungen, sondern auch African Cup of Nations und so, aber das ist schon ein erheblicher Aufwand gewesen, den Liverpool zu betreiben hatte. Und so geht jetzt hinten raus etwas an Energie flöten. Und wenn es nicht einen absoluten Kollaps gibt von City und Arsenal, eins von beiden Teams, könnte man sich vielleicht noch überlegen, dass das passieren könnte. Beide auf einmal. Und dann müsste ja Liverpool noch perfekt sein. Das sehe ich tatsächlich so nicht. Das heißt, ich glaube, dass es am Ende beim EFL Cup bleiben wird, in Klopps letzter Saison. Fair enough, aber so ist es halt dann. Und ich glaube auch schon, das habe ich auch im Spiel so gesagt, wenn man Klopp versucht ja noch oder hat vor dem Spiel jetzt gegen West Ham zumindest noch per Wort versucht aufrechtzuerhalten, das was geht im Gesicht ist schon längst angekommen und transferiert worden. Das war's, das weiß er auch. Er ist lang genug in der Liga, das ist ja auch der Grund, warum ihm die Energie verständlicherweise ausgeht, weil er sich halt Jahr für Jahr mit City gemessen hat und die halt einfach nicht mehr einbrechen werden. Da muss man jetzt nicht so ein Genie sein, um das vorherzusagen. Da reicht auch ein halbes Ball-Knowledge.
Dass du ja hast.
Ja, wenigstens ein 0,25 oder so. Hoffentlich. Dann ist das der Punkt und dann können wir, das ist ja dann auch schon fair, in die Zukunft schauen, weil das ist ja jetzt klar geworden. Ich weiß nicht, ob es zum Zeitpunkt der Aufnahme Montagmittag schon komplett fix ist, aber es ist ja durchgesickert, dass Liverpool und Feyenoord sich geeinigt haben. Eine Ablöse von 9,4 Millionen Pfund steht wohl im Raum für den aktuellen Feyenoord-Trainer, für Arne Slot, der auch klar gemacht hat, er würde den Job gerne nehmen. Jürgen Klopp hat auch schon gesagt, er fände das gut. Wenn das so passiert, jetzt ist es nur noch die Frage, was der Ahnungslose, und im Übrigen, ihr habt es vorhin gehört, du hast null Gefühle, was der Podcaster im Click and Rush über Arne Slot und Liverpool denkt.
Ja, ist ja auch so. Ich habe ja auch null Gefühle. Nee, also ich wäre nicht drauf gekommen, wenn ich ehrlich bin. Weil Arne Slot hatte, das ist ein bisschen untergegangen, aber der hat ja vor zwei Jahren, glaube ich, so seinen Höhepunkt, Meister geworden mit Feyenoord. Dann waren sie in der Conference League im Finale. Da hätte ich eher gedacht, dass jemand auf den aufmerksam wird. Dann geht's ja, das hatten wir ja schon mal, es geht ja im Fußball öfter mal um so Trends und auch um so wer ist gerade en vogue. Deswegen, das war ja gerade bei De Zerbi so. Der hat ja nichts gewonnen, aber also kein Titel oder so, sondern du hast einfach eine Tendenz erkannt und alle fanden den sexy und plötzlich springen die auf den alle auf und alle wollen den haben. Jetzt, dann sind wieder 3 Wochen nicht so gut und dann sagen alle wieder, oh, lieber Finger weg. Und da hatte ich gedacht, ehrlich gesagt, eher, dass damals irgendjemand auf Arne Slot irgendwie aufgesprungen wäre, hätte ich gedacht.
War ja auch so, Tottenham.
Ja, genau, war schon so, aber ja. Es ist nie so laut geworden. Also bei der Bundesliga, ich hätte gedacht, das ist ein safe Bundesliga-Trainer irgendwann mal, Und es ist nie so richtig laut geworden. Und dass es jetzt noch für Liverpool, Achtung, fieses Wort, reicht, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber ja, er ist ein sehr guter Trainer. Ich hab damals mit einem niederländischen Kollegen telefoniert vor dem Spiel. Ich hatte Feyenoord gegen Slavia Prag. Es war ein Viertelfinal damals in der Conference League. Dass er eben sehr, sehr dominant Fußball spielen will. Sehr großer Taktiker. Immer Druck, immer hohes Pressing. So typisch niederländische Schule. Trotzdem aber noch mit einem Kniff moderner, so kontinental. Und dass das schon was werden könnte. Auch ein guter Typ, was man so hört. Also dementsprechend finde ich es gut. Ich persönlich hätte gedacht, Liverpool greift wirklich in das allerhöchste Regal. Das hätte ich jetzt, also sagen wir mal eins höher, machen wir es mal so. Und da, das, ich, also, der wäre jetzt nicht der Erste gewesen, der mir eingefallen wäre. Aber jetzt, wenn du ihn dann hörst und wenn du es dann hörst, so, dann finde ich, macht schon Sinn. Und das, glaube ich, ist auch, was ich so mitbekommen habe, sehr empathischer Typ. Und dementsprechend, glaube ich, sowas brauchst du halt jetzt auch. Jemanden, der das zusammenführt, zusammenhält, der auch ein bisschen Erfahrung hat. Also einen ganz Jungen bei Liverpool kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Das macht schon Sinn, dass du da jemanden holst zum mittleren Alters, der aber auch schon verstanden hat, worum es geht. Also ich finde es, ich bin gespannt, wie es sich dann darstellt. Aber und natürlich gab es dann auch schon so die Vergleiche mit Ten Hag und so, ja, und so erfolgreich wie Ten Hag war aber nicht und bla. Ja, das stimmt, theoretisch ja, aber er hat natürlich auch ein Feld jetzt, das anders bestellt ist, sagen wir es mal so. Dementsprechend, ich glaube, das kann schon funktionieren. Ob er jetzt Klopp Heights erreicht, das wage ich zu bezweifeln, wenn ich ehrlich bin, in allen Belangen, aber es ist halt auch super schwer, weil Jürgen Klopp einer der allzeit Besten ist. Dementsprechend, bin ich gespannt, aber ich finde die Verpflichtung auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
Und es gibt schon auch einige interessante Parallelen zu Klopp, finde ich. Das ist schon auch erstaunlich. Also jetzt mal eigene Spielerkarriere beiseite, aber klar, Klopp, der trotzdem noch, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber wahrscheinlich 20 Nummern kleiner ist, in Feyenoord wieder aufgerichtet, zurück zum Erfolg gebracht, gegen einen Verein, den du nie schlagen konntest, in Ajax zum Beispiel, und auch da sowas wie den Glauben wieder restauriert, was ja Klopp so ähnlich gemacht hat. Also der ist ja wahrscheinlich Klopps größter Verdienst neben all den Titeln, die er gewonnen hat, dass er dem Verein wieder diese positive Energie gegeben hat und sie zum echten Contender gemacht hat. Und Ähnliches hat Arne Slot bei Feyenoord ja auch bewirkt. Sie sagen auch über ihn in den Niederlanden, dass er sehr charismatisch ist, dass er teilweise witzig sein kann auf Pressekonferenzen, dass er Leute inspiriert, dass er einzelne Spieler wirklich nochmal so richtig greift, angreift. Das heißt, da gibt es schon Parallelen. Ich habe vor 2 Wochen bei Rondo TV noch gesagt, ich finde das so krass, dass niemand sich offensichtlich mit Arne Slot beschäftigt. Also Bayern München hätte ich sofort gesagt, da denkt doch mal darüber nach, bitte. Weil das hätte er, glaube ich, im Kreuz gehabt. Und ich, also was du gesagt hast, es ist ja auch spielweisentechnisch wahrscheinlich am ehesten das, was auf Liverpool passt. Da muss ja auch weiter umgebaut werden, weil der Kader ja trotzdem weiterhin, was das Durchschnittsalter betrifft, voranschreitet. Wenn auch natürlich schon deutlich verbessert im letzten Transferfenster und teilweise schon erstaunlich gezeigt hat, wohin das gehen könnte. Aber da hätte ich gern jemanden von der Energie, vom Charisma eines Lots, so dass ich den Wechsel eigentlich gut finde. Und irgendwie muss man ja auch sagen, klar, Klopp war zu dem Zeitpunkt schon ein paar Mal deutscher Meister, Pokalsieger, war in dem Champions-League-Finale mit Borussia Dortmund. Das heißt, hat sicherlich die etwas höhere Reputation gehabt, war jetzt aber auch noch nicht der. Also da gab es schon auch Leute, die gesagt haben, naja, ob Liverpool geht mit Klopp, weiß ich jetzt nicht. Natürlich zu einem anderen Zeitpunkt Liverpools, da ist ja Klopp dann dafür verantwortlich, dass wir das jetzt als absolutes Powerhouse mit globaler Gefolgschaft jetzt wahrnehmen. Das ist ein sicherlich größerer Schritt, als Klopp damals den von Dortmund zu Liverpool gemacht hat, von Feyenoord zu Liverpool, aber vielleicht auch gar nicht so unclever im Vergleich zu jemanden zu nehmen, jetzt bei Liverpool, der ein absolutes Weltformat gehabt hätte und dann ziemlich sicher auch nach 2, 3 Spielen sofort hätte liefern müssen. Also ich mag es eigentlich, muss ich sagen. Ich würde gerne irgendwann nochmal komplett genau erfahren, warum es bei Tottenham damals nicht gereicht hat für Slot, also ob er dann abgesagt hatte oder ob Tottenham final abgesagt hatte, weil da hat man ja ganz verschiedene Dinge gehört, wie sie dann zu ihrem Trainer letztlich gekommen sind. Das würde ich gerne nochmal erfahren, ob sich Slot vielleicht sogar das genau aufgehoben hat, um jetzt available zu sein für den ganz, 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 ganz großen Move, der, wenn es gut läuft, der Move seiner Karriere ist. Aber so ist es jetzt. Also dann wissen wir das jetzt und das scheint jetzt zumindest gesichert zu sein. Und wenn ihr zu Amorim, also solltet ihr es mit West Ham halten, was hören wollt, die Dinge haben sich nicht verändert, dann könnt ihr nochmal, ich glaube, 2 oder 3 Wochen zuvor gehen in unsere Podcast-Bibliothek und euch das dann anhören, weil es dann so ist. Jetzt müssen wir noch eine Sache klären bei Liverpool, weil das natürlich ein großes Thema gewesen ist. Mohamed Salah und Jürgen Klopp, kurz vor dessen Einwechslung, vor einer Standardsituation, in der dann Liverpool ein Gegentor kassiert hat, gab es ja eine Auseinandersetzung, ich glaube, das kann man schon so sagen, zwischen Klopp und Mohamed Salah, die ich zunächst gar nicht so wahrgenommen habe und dann aber ist uns das nochmal eingespielt worden. Der große Schlamann war vor Ort für uns, im London Stadium, der mir auch nochmal geschrieben hat, er weiß auch nicht ganz genau, was los ist, hat aber nur lippenlesend gesehen, dass Klopp wohl Richtung Salah gesagt hat, I told you that, und dann wurde natürlich jetzt medial ganz, ganz viel draus gemacht und auch durchaus rein interpretiert, dass Mohamed Salah vielleicht dann Liverpool ebenfalls verlässt. Oder wird's zu heiß gekocht? Das ist jetzt die große Frage.
Ja, also man, dass die jetzt sich nicht mehr hundertprozentig grün waren, das hat man ja schon immer mal wieder mitbekommen. Ich glaube, dass Salah schon auch ein, wie soll ich sagen, eigensinniger Typ ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben, aber ein eigener Typ ist, sagen wir mal so, der hat schon seinen eigenen Kopf, das ist, glaube ich, das Beste. Und Jürgen Klopp hat das auch, ist ja sowieso klar. Und dann natürlich, es gab ja immer wieder Gerüchte, im Sommer wollte er gehen, er will gehen, das sind Angebote da, der kennt seinen Marktwert, der weiß, wer er ist. Dann gibt's im Umfeld immer wieder, jetzt gab's ja jetzt wieder Kritiker, die gesagt haben, das ist der schlechteste Salah seit Ewigkeiten und der hat's nicht mehr und bla. Es ist allgemein, dann haben die jetzt ein paar Spiele verloren, die Meisterschaft ist vorbei. Da ist ja klar, dass da jetzt einiges zusammenbricht und dass die Stimmung jetzt nicht gerade positiv ist und dann passiert sowas. Dementsprechend, dann, du sagst, ich hab das Spiel nur so am Rande gesehen, weil ihr parallel arbeiten musstet, glaube ich, war auch es war nach einer Einwechslung, glaube ich, oder?
Vor einer Einwechslung, ja.
Vor einer Einwechslung, genau. Das kommt dann auch dazu. Der wird eingewechselt, der ist allgemein in dieser Saison nicht hundertprozentig fit und so weiter und so fort. Das ist ja alles, das sind alles solche Dinge, die einfach dann, glaube ich, zusammenführen. Ob die beiden jetzt sich immer geliebt haben, das weiß ich nicht. Eigentlich hatte ich schon immer das Gefühl, dass man miteinander kann, aber man hört ja auch schon wieder, es gibt Angebote aus Saudi-Arabien für so und so viel, dass der irgendwann mal jetzt dann gehen wird, glaube ich, das ist klar, weil das ist natürlich ein Haufen Geld und irgendwie passt es, glaube ich, auch nicht mehr so hundertprozentig. Wenn da wirklich 200 Millionen fließen sollten, dann musst du es einfach machen als Liverpool und sagst, komm, das ist uns jetzt egal. Und dann baust du einfach die nächste Generation auf. Ich finde, ich persönlich, sind wir beim selben Punkt wieder wie bei Amorim. Das gehört zum Fußball dazu. Das ist, macht man, wenn du es dir aussuchen kannst, machst du es nicht in der Öffentlichkeit. Verstehe ich auch. Nur, wir sagen immer, Fußball ist Emotion, bla, 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 diesen ganzen, die Sätze, die wir jede Woche hören. Aber es ist am Ende so. Da sind 10.000 Kameras im Stadion. Und wenn einer einen dummen Satz sagt und der andere dumm reagiert, dann sagen wir sofort, oh mein Gott, ist ja Wahnsinn, bla, bla, bla. Ich persönlich fand das natürlich auch nennenswert und erwähnenswert und natürlich analysieren wir das auch und finden es spannend und interpretieren vielleicht auch rein oder auch raus oder wie auch immer. Aber dass man jetzt irgendwie gleich einen Startstreich draus macht, so quasi, dass jetzt, das ist ja der Schieß gegen Klopp und bla, das, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Dass die Stimmung momentan jetzt nicht positiv ist, hatten wir, kann man auch verstehen. Ich mache das immer wieder. Ich versetze mich einfach in die Lage der Leute, die haben von der Meisterschaft geträumt, die haben von der Europa League geträumt. Die hatten gute Chancen. Ich habe selbst noch gesagt, ich glaube, Liverpool ist, wenn man alles abzieht und so, ich gab die Phase, da haben wir beide noch gesagt, Liverpool hat die besten Chancen, weil City, die ganz großen Höhen erreichen sie nicht. Arsenal wackelt zu sehr, haben die Höhen, aber wackeln dann auch wieder zu sehr. Liverpool ist irgendwie am stabilsten, nicht stabil, aber jetzt bricht da einiges weg. Und dass du dann halt mal einfach vielleicht bei einer Einwechslung jetzt nicht so reagierst, wie du das möchtest oder wie der Trainer das gerne hätte und wie es die Öffentlichkeit erwartet, sage ich mal, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlimm. Ja, natürlich erwähnen wir das, brauchen wir nicht reden. Aber jetzt dann irgendwie gleich daraus zu machen, die hassen sich und die lauern aufeinander am Parkplatz, das ist dann halt auch wieder nicht.
Nee, ich finde es irgendwie fast normal und eigentlich auch gesund, dass das in so einer Situation passiert. Ich meine, je nachdem, was der da gesagt hat, Klopp hat es ja auch zu Recht gesagt, es bleibt hinter wie soll man sagen, den verschlossenen Türen. Salah selbst hat es ja bevorzugt, nicht zu sprechen, was manchmal auch besser ist. Der Punkt ist ja der, ob das da weitergeht oder nicht, das entscheidet ja dann jemand anders. Und ich finde das im Übrigen auch, ich habe das ja auch rausgerechnet, ich habe mir auch übrigens die Zahlen von Nunez nochmal angeguckt, also auch nur, dass ich es nicht ganz umsonst gemacht habe. Bei Salah sind es jetzt mit dieser Einwechslung 2 Tore in 8 Spielen, das sind jeweils Strafstöße gewesen. Das ist schon wahrscheinlich die schwächste Form, die er je hatte, aber, und das ist auch Teil der Wahrheit, da bin ich ihm nicht böse nach African Cup of Nations und Verletzungen und bla, in der Hinrunde war er wahnsinnig wichtig, das möchte ich nicht verschweigen, das ist, glaube ich, einfach fast was Natürliches, und bei Nunez, das ist eine total krasse Erkenntnis, wie ich finde, die eigentlich dann irgendwie auch wieder so logisch ist. Liverpool hat, wenn sie verloren oder unentschieden gespielt haben, eine bedeutend schwächere Großchancenverwertung gehabt. Also es ist ganz einfach eigentlich hergeleitet, wenn sie treffen, gewinnen sie, wenn sie nicht treffen, dann gewinnen sie eben nicht. Aber das nochmal so zahlenmäßig zu haben, ist dann schon krass. Also es hängt nicht mit der Defensive zusammen oder sonst irgendwas, sondern es hängt ausschließlich mit der Offensive zusammen. Und Nunez, auch das, da sind wir auch oftmals kritisiert worden dafür, 3 von 23 Großchancen nur verwertet. Das ist ein fürchterlicher Wert. Es gab nur 2 Spieler, die in einer Saison mehr Großchancen verballert haben oder gleich viele, also über 20 hatten und so einen schwachen Schnitt hatten. Das waren Haaland und Van Persie, die aber wiederum dann ihre Gesamttorausbeute deutlich haben nach oben schrauben können. Also auch Nunez ist ja krass diskutiert worden in England, aber das ist so die Zahl dazu, die ich habe. Auch da würde ich immer noch nicht, also das ist jetzt nicht mal 2 Jahre da, ich würde immer noch nicht, weil ich vor allen Dingen den Charakter des Jungen schätze, der kommt rein und macht halt gleich wieder was, würde immer noch nicht den Stab darüber brechen und im Übrigen auch nicht über Mohamed Salah. Wenn das Angebot, das du ja genannt hast, wiederkommen sollte im Sommer, dann würde man wahrscheinlich darüber nachdenken, vermutlich auch Salah selbst. Und dann muss das ja Arne Slot lösen mit Edwards, mit Hughes und nicht mehr so sehr Jürgen Klopp. Dass ich jetzt, also ich würde tippen, Klopp ist halt einfach wieder krass im Eifer des Gefechts gewesen, Salah sicherlich auch. Und dass dann sowas mal an der Seitenlinie im Affekt passieren kann, ja mein Gott, dann ist es halt so. Finde ich, also ich habe es jetzt dann auch am Ende nicht ganz so schlimm befunden, wie es dann natürlich logischerweise gemacht worden ist, weil halt Salah auch so reagiert, wie er reagiert. Das ist halt das Krasse. Aber gut. Ja. Im Wesentlichen sind wir eigentlich, glaube ich, schon durch alles durchgeglitten. Nee.
Wir haben Arsenal gegen Tottenham.
Oh ja, stimmt,
mein
das
Freund.
Hätte ich fast vergessen.
Ja. Und wir haben Villa gegen Chelsea noch, mein Freund.
Ja, ja, genau, da wollte ich eigentlich jetzt hin, aber dann verlieren wir vielleicht noch 1-2 Worte. Also City hat natürlich gemacht, was City macht, hat gewonnen am Sonntagabend, das war dann das letzte Spiel des Spieltages, und davor gab es ein 3-2 im North London Derby, das zunächst klarer aussah und dann hinten raus doch nochmal angefochten wurde.
Ja, also am Anfang, ich habe auch da, ich habe es nebenbei so laufen gehabt, am Anfang war es schon irgendwie leicht schmeichelhaft, dass sie in Führung gegangen sind, weil Tottenham war schon auch mit dabei. Dann war es ein Eigentor von Højbjerg, aber in der Folge dann richtig gut gespielt. Kai Havertz wieder herausragend gewesen, muss man echt sagen. Bukayo Saka macht das wieder das ist echt wieder so typische Saka-Aktion gewesen. Ihr weiß genau, er klappt ein und schließt mit dem linken ins linke untere Eck ab. Das weiß jeder auf der ganzen Welt, was er macht, und du kannst es trotzdem nicht verteidigen, weil er einfach so schnell und so beweglich ist und so dynamisch ist. Unglaublich. Wahnsinn. Und dann brechen sie wieder ein. Klares Foulspiel, was finde ich auch von Declan Rice da im Strafraum, der ja dann ja mehr Gegenspieler trifft in einer sehr unguten Position, und dann kommen die halt nochmal ran. Das ist das, was ich meinte. Ich habe ja mit jetzt musst du mir beim Namen wieder helfen, vom einem Kollegen vom Athletic, machen wir es mal so, wir brauchen den Namen ja nicht nennen, Art LaRoche, spricht man es Englisch aus, Französisch,
Art,
ich weiß nicht
genau. LaRoche.
LaRoche, okay.
Ja.
Mit dem habe ich telefoniert, der sehr gutes Bild gezeichnet hat. Wenn Arsenal intuitiv spielt, dann ist es überragend. Sobald sie nachdenken, dann denken sie zweimal nach. Und das ist genau so. Also das war da auch wieder so. Ich wusste, dass es einfach nicht 3-0 ausgeht. Ich wusste es. Und das wissen wir, glaube ich, alle. Die Arsenal-Fans fangen dann an zu bibbern. Ich habe auch in meiner Timeline ein paar Arsenal-Fans drinnen bei Twitter mittlerweile. Hat dann gleich getwittert, Arsenal bitte heute nicht schon wieder. Und das ist halt so, du siehst, oder bei Instagram, glaube ich, war das. Und da siehst du halt schon, ich verstehe, die Arsenal-Fans wissen das auch. Aber ja, trotzdem, sie haben es gewonnen, sie haben es gerissen. Und das war super wichtig, weil du kannst ja immer sagen, jedes Spiel und bla und gegen die Große, aber es kann in einem Derby halt immer noch mehr passieren als in anderen Spielen. Und dass du es dann trotzdem reißt am Ende auf diese Art und Weise bei Tottenham, zu diesem Zeitpunkt, es hätten nicht viele gegeben, die gesagt hätten, an diesem Spieltag, wenn Arsenal verloren hätte oder unentschieden gespielt hätte, ja, das ist wieder typisch. Ja, ha, ha, ha. Und das haben sie hinbekommen. Das heißt, sie haben jetzt im Endeffekt dieses Spiel, bei dem du wirklich sagen kannst, okay, das musst du gewinnen, ansonsten hast du richtige Probleme, das hast du gerissen, das hast du geschafft. Und jetzt ist halt die große Frage, was machen sie in den restlichen Spielen? Arsenal wissen wir auch, da kommen wir dann wieder zum Nachdenken. Die sind auch mal gefährdet gegen Kleine und es gibt ja noch das Spiel gegen Manchester United und Bournemouth haben wir ja gerade gehabt, sind auch jetzt nicht schlecht. Everton ist auch nicht einfach. Das sind drei Spiele, die musst du auch erst noch gewinnen. Trotzdem habe ich sie da vorne. Und das war super wichtig. Also insgesamt, finde ich, war es dann trotzdem beeindruckend. Jetzt nicht unbedingt, was den Beginn betrifft, auch nicht, was den Schluss betrifft. Dass du aber trotzdem drei Tore erzielst gegen Tottenham und dass du aus dem Tottenham Hotspur Stadium in dieser ganzen Gemengelage so verhältnismäßig klar rauskommst, finde ich dann schon beeindruckend. Also ich würde es gar nicht so sehr auf das Spiel beziehen, sondern eher auf die Situation, dass du in dieser Drucksituation gegen den großen Rivalen bestehst, finde ich das Beeindruckende und das macht mir für Arsenal dann schon wieder mehr Mut, ehrlich gesagt, als ich die Wochen davor hatte.
Ja, ich glaube auch, dass wir einen Zweikampf erleben könnten. Richtung Meisterschaft würden wir uns wahrscheinlich irgendwie auch hoffen, dass es nicht dann doch wieder ein Spieltag vorher klar ist, dass es City gemacht hat, wie eigentlich immer. Also nichts gegen City, wissen wir ja, dass ich die hasse, wissen ja alle. Aber wäre einfach, glaube ich, nur ganz schön, wenn's das gäbe. Also rein neutral gesehen hätten wir uns einen Dreikampf gewünscht, weil stellt euch das mal vor, wenn wir einfach mal in den letzten Spieltag reingehen würden und theoretisch noch drei die Möglichkeit hätten. Einzig, da ist jetzt nach den Ergebnissen zuletzt von Liverpool nicht mehr dran zu glauben. So, dann machen wir den letzten Punkt fertig, nämlich ein 2:2 gab es von Aston Villa gegen den FC Chelsea. Auch da sah es zunächst klarer aus, als es am Ende war. Und da gab es ja noch diese eine, also die gibt es ja immer an jedem Premier League Wochenende, diese eine strittige Szene. Und die war in dem Fall hinten raus. Vielleicht magst du es mal kurz beschreiben.
Ja, also Chelsea, nach dem 0-5, muss man ja auch noch, das haben wir ja gar nicht erwähnt gehabt, das war ja dann noch gar nicht mehr drin im letzten Podcast, nach dem 0-5 gegen Arsenal haben sie in der ersten Hälfte gleich wieder nach 4 Minuten Gegentor kassiert, dann gleich wieder eins, sahen in der ersten Hälfte schon wieder komplett konfus aus, in der zweiten Hälfte war das ganz anders, wirklich, also sehr beeindruckend von Chelsea, das sieht man eben auch, ich glaube, es haben ja auch sehr, sehr viele Chelsea-Fans geschrieben, danke, dass das jemand dann auch mal erwähnt, dass es eben dann auch richtig gut war, dass dann auch keine Häme mehr kommt, sondern auch wirklich Bewunderung, ich übertreibe jetzt mal, aber ja, das war so. Das ist dann auch, fand ich auch cool, dass dann auch Leute wirklich die Mühe machen, das zu schreiben, aber es war auch so. Die haben in der zweiten Hälfte, ich habe selten eine Chelsea-Mannschaft so gesehen oder schon lange Chelsea nicht mehr so griffig, aggressiv gegen den Ball gesehen. Caicedo ohne Enzo hat wirklich sich befreit. Das sind alle draufgegangen. Palmer war wieder richtig gut und so. In der zweiten Hälfte war der Rost so ein bisschen weg und so weiter und so fort. Es war richtig gut. Madueke war sehr, sehr stark. Muss man ihn wirklich lassen. Jackson hat wie immer seine Dinger gehabt und liegen gelassen, aber er ist dann auch viel unterwegs. Badiashile war richtig gut und so weiter. Also richtig stark. Du kommst dann ran. Gallagher macht dieses Traumtor. Ein Wahnsinnsding. Und dann steht es 2-2. Und du hättest eigentlich ja dann schon die Möglichkeit gehabt, Palmer rennt allein auf den Torwart zu, macht ihn nicht. Martinez musste raus und Olsen war dann schon drin im Tor bei Aston Villa. Aber dann kommt die Szene. Ich weiß nicht, Uli, ich glaube, du hast sie noch nicht gesehen. Wir hatten eigentlich versucht, dass du es jetzt nebenbei live reinziehst, weil du musstest arbeiten nebenbei. Schaust dir einfach mal an, die letzte Szene. Wir haben es extra in die Zusammenfassung logischerweise eingebaut. Das war mein ganz großer Wunsch. Ich habe gleich geschrieben, das muss da rein. Ist ja ganz normal. Schaust dir bitte an, die letzte Szene und sag mir, ob das von Badiashile an, ich glaube, Diego Carlos war es, ob das für dich ein Foulspiel war. Das würde mich sehr interessieren, was du dazu sagst. Ich glaube, du hast es echt noch nicht gesehen. Wir haben es echt versucht, so lange wie möglich rauszuzögern, dass du es wirklich erst heute siehst. Und während dieser Live-Geschichte. Also, für die, die es nicht gesehen haben, nach einer Ecke, wenn mich nicht alles täuscht, ich muss mir nochmal anschauen, ich lasse auch nebenbei laufen, nach einer Ecke von Parma, kommt der Ball rein und dann hinten Badiashile gegen Diego Carlos, leichter Rempler, ja schon, da brauchen wir nicht reden, aber Arm ist angelegt, das ist kein Arm, der Schiedsrichter sagt, es wurde geschubst, also der Schiedsrichter selbst sagt, nein, es war nichts. Der Video Assistant Referee sagt ihm, es wurde geschubst mit den Händen, also er macht so eine Push-Bewegung, das war es auf gar keinen Fall. Also für mich persönlich, ich habe das auch im Spiel gesagt, ist das niemals ein Foulspiel, niemals. Wenn das im Strafraum passiert, dann weiß ich, sind die Schiedsrichter immer ein wenig sensibler, was sie nicht sein dürfen im Übrigen. Und im Mittelfeld wäre das niemals ein Foul gewesen. Niemals.
Nee,
und also, für mich persönlich war das auch nicht. Ich habe Marcel Meinert kam vorbei, der hat gesagt, nein, es war nichts. Sven Schröter kam vorbei, Kommentator ja auch, beide Kollegen haben beide gesagt, nein, du hast ja auch immer einen Leiter der Sendung. Das war in diesem Falle ein sehr, sehr erfahrener Leiter der Sendung, einer, der wirklich auch immer Input gibt. Also für euch, wir sitzen nicht im gleichen Raum, die sitzen eine Etage höher, aber wir sind über eine, der kann mir immer auf meinen Kopfhörer sprechen. Und ich kann dann mit ihm zurücksprechen, das hört ihr aber nicht. Also das ist auch so ein kleiner Einschub. Und da haben wir natürlich auch gleich diskutiert und der hat auch gleich gesagt, das ist niemals ein Foulspiel. Und jetzt will ich dich hören.
Ja, muss man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Das hat nichts mit Foul zu tun. Das ist noch nicht mal ein schwerwiegenderer Körpereinsatz und schon gar nicht gegen den Typen, gegen den es geht, der auch nichts anderes macht in seinem Leben, außer immer hart am Körpereinsatz zu sein. Das ist natürlich Quatsch. Und das dann zu overrulen ist eigentlich noch viel falscher. Weil
genau, ich habe ja auch gesagt.
Du ja nur dann, wenn es eine klare Fehlentscheidung gewesen wäre. Wenn es andersrum gelaufen wäre, dass der Schiedsrichter zunächst direkt auf Foul entschieden hätte und der VAR sagt, naja gut, was soll ich dir sagen? Ich kann jetzt nicht, das ist ja keine ganz klare Fehlentscheidung, du lagst nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch, da würde ich jetzt nicht drüber gehen. Dann so rum hätte ich die Argumentation verstanden. Der Rest ist natürlich, ja, ist natürlich Quatsch.
Also ich ganz genauso, Maurizio Pochettino hat auch gesagt, er will eigentlich nichts sagen, aber das war wirklich eine, ich weiß nicht, was er genau gesagt hat, aber so quasi, er kann es überhaupt nicht verstehen und Schande, glaube ich, hat es nicht gesagt, aber so, es ging schon in die Richtung, klare Fehlentscheidung, ich verstehe es ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, und da seht ihr auch, dass wir keine Anti-Chelsea-Agenda haben, die uns ja schon mal vorgeworfen ist. Chelsea hätte es verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen, eindeutig. Aston Villa hat, das ist das Problem, das ich mit Unai Emery, ich liebe Unai Emery. Gut, ich bin ihn. Ich liebe Unai Emery sehr, aber es ist mir manchmal zu sehr Reißbrett. Du stellst dich hin und sagst, wir versuchen in Führung zu gehen. Wir haben ja, glaube ich, die wenigsten Gegentore in der ersten Hälfte, mit die meisten Tore in der ersten Hälfte. Du versuchst in Führung zu gehen und versuchst es runterzuspielen. Das Problem ist, dass die Mannschaft dann oftmals nicht mehr hochfahren kann. Und wenn ein Gegner so drückt, wie Chelsea es getan hat, und die haben ja eine gute Truppe, dann hast du ein großes Problem, dass du da nicht mehr hochfahren kannst. Und das war mir zu steril. So quasi, ja, die werden schon so dumm sein und werden uns nicht mehr knacken können. Nee, ist nicht so. Und sie hatten es mehr als nur verdient, dieses Spiel zu gewinnen, Chelsea. Und dann durch so eine Geschichte im Strafraum, wenn er das Problem ist, glaube ich, ist nur, wenn Diego Carlos den Körper, wenn der sich nur wirklich breit hinstellt und den Ball versucht abzuschirmen, dann verpufft Badiashiels Körperkontakt einfach nur. Der hat einfach keine Körperspannung, deswegen sieht es so aus, als würde der fast wegfliegen. Aber das ist einfach von ihm ein Fehler, der im Endeffekt dann zu seinem Vorteil ausgelegt wird. Also wenn die das Gegentor kassieren und ich bin sein Trainer, dann gehe ich zu dem hin und sage, Alter, willst du nicht mal deinen Körper hinstellen? Willst du nicht mehr breit machen, Mann? Willst du nicht irgendwie den Ball abschirmen? Stell dich doch stämmig hin, was ist denn mit dir los? Da hätten wir gesagt, das ist ein Verteidigungsfehler. Aber so kriegt er sogar noch recht am Ende des Tages. Finde ich eine absolute einen absoluten Katastrophenpfiff, wirklich absolute Katastrophe. Und das ist genau das, was wir haben. Ich weiß gar nicht, ich habe das gelesen, ich weiß nicht, ob das Zitat jetzt wirklich richtig ist, aber das war von so einer halb relevanten Quelle, aber dass Pochettino gesagt haben soll, so quasi der VAR schadet der Premier League momentan. Wenn das nicht von ihm gestammt haben sollte, ich habe das jetzt nicht mehr überprüft, dann sage ich diesen Satz.
Boah, nee.
Die englischen VARs schaden momentan dem englischen Fußball. Finde ich auf jeden Fall.
So weit würde ich nicht.
Doch, würde ich schon gehen. Weil einfach, es ist das, was wir gelobt haben, ist in dieser Saison komplett weg. Du hast jede Woche eine Entscheidung, wo du dir denkst, wo schauen die hin? Und das ist einfach das, was ich nicht verstehe. Und das ist wirklich das ist niemals ein Foulspiel. Weil dann können wir wirklich wo wird jeder Kontakt abgepfiffen? Basketball, das ist ja auch eigentlich, Schwachsinn, das ist ja auch nicht so. Das wird auch öfter mal übertrieben, aber das darf einfach kein Foulspiel sein.
Ja, aber das ist mir zu viel. Also ich kann dir drei andere Situationen zeigen, wo er es wieder gut macht. Also das wird zu groß, dass er dem Fußball schadet in einzelnen Spielen, ja, von mir aus. Vielleicht dem eigenen Ansehen auch von mir aus, aber nicht dem Fußball. Aber viel wichtiger, wenn ich schon da bin auf YouTube, dann habe ich natürlich logischerweise mal reingeschaut, was die Menschen so über den Kommentator schreiben, der in dem Fall ja du warst. Und also ich
tatsächlich.
Ich fange mal an mit. Finde ich es nicht mehr gerade. Doch, da. Also jemand schreibt, hübsches Tor von Gallagher, allerdings ohne jede Gegenwehr. Da wäre ich mit Weltklasse vorsichtig. Verteidige dich.
Hä?
Du hast
der schießt aus 30 gesagt. Metern
ja, einen Bogen.
Der schießt aus 30 Meter einen Bogen mit seinem schwachen linken Fuß rein. Das, hä? Okay.
Jetzt kann ja jeder. Null okay. Ball-Knowledge.
Das stimmt.
Und jetzt pass auf, und das werfen dir gleich einige vor. Der Bruder spoilert die Tore schon vorher, schreibt jemand. Also meistens das Spoilern ja schon vorher sagen, deswegen ja, richtig. Aber was sagst du dazu, Bruder?
Also erstens, ich bin wirklich dein Bruder, das stimmt. Ja, das ist manchmal macht man das ganz gerne einfach, also ich finde es einfach ein Stilmittel, das manchmal gewährleistet ist. Es ist eine Nachbetrachtung eines Spiels, das die meisten Leute sowieso schon gesehen haben. Im Endeffekt muss man ehrlich sagen, also dann hast du das Spiel nicht gesehen. Also dementsprechend, ja, wenn man es live sehen, live ist immer besser, sagen wir es mal so. Ich kann es verstehen. Ja, schau's live an, meldet euch bei mir. Ich schaue, was ich mit dem Sky-Abo machen kann. Vielleicht kann ich euch helfen.
Ja, das sind schon die meisten, die das schreiben, spoilern und so. Also es gibt wohl offensichtlich doch einige viele, die sich's bei YouTube anschauen und in 3 Minuten erwarten. Also das muss man ja mal ehrlich sagen. Ne? In 3 Minuten, da gibt's ja dann auch immer die Diskussionen, warum habt ihr dies und das nicht reingenommen? Weil wir nur 3 Minuten haben und nur 3 Minuten machen dürfen. Das ist einfach so geregelt, rechtetechnisch. Und es ist ja nicht sinnvoll, also finde ich zumindest, wenn vor allen Dingen vorher schon das 2-2 dasteht, dass du da jetzt Riesenspannung aufbaust, sondern das ist eine Zusammenfassung und die wird logischerweise allwissend kommentiert. Also du kommentierst es aus der Perspektive von oben runter, weißt ja schon, was passiert, weil du das Spiel ja schon gesehen hast. Und ich weiß, dass inzwischen YouTube genutzt wird von Firmen, damit man da sein Produkt ins Schaufenster stellt, aber im Idealfall schaust du es halt dann live. Also das vielleicht nur als Erklärung dazu. Gab es wirklich 3, 4, die das schreiben, dass das nicht geht und die sich wohl offensichtlich wirklich in 3 Minuten, obwohl es ja schon da steht, wie es ausgeht, Spannung erwarten, verstehe ich nicht ganz, aber das werde ich einfach auch nie verstehen. Aber
ja, aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass keiner gesehen hat. Vor allem, es gibt auch 2 Varianten für euch, also nur mal ganz kurz, also wir schneiden es natürlich selbst, da sitzt oben jemand, der das schneidet. Du hast 2 Vorgaben, einmal gibt es 3 Minuten und einmal gibt es 1:30, das sind 2 unterschiedliche. Der 3-Minüter wird chronologisch erzählt, also Chelsea trifft auf bla 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 und dann machst du die Spiele, arbeitest die ab und sagst, also haben die gewonnen. Und bei dem 1:30er, da fängst du ja mit dem, man sagt, das stärkste Bild, also du fängst mit dem Sieger oder mit der horrenden Niederlage an, also Chelsea verliert gegen bla 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 und so lief's ab, weil Sky Sport News das so haben möchte für einen Nachrichtenbeitrag quasi. Da nimmst du die Nachricht vorweg und erklärst dann, wie kam es dazu. Ist einfach ein anderes Stilmittel. Und vielleicht hängt man da manchmal dann auch so ein bisschen drin, aber ich finde das eben, das sind klare, dass das ganz normal ist, dass man einfach logischerweise auch mal davon ausgeht, dass der Zuschauer das schon mitbekommen hat im heutigen Zeitalter und das erklärt und wie du eben sagst, oben links steht ja drin. Also das ist ganz normal und auch da, weil das, glaube ich, hatten wir auch schon mal, ein paar Zuschauer haben wir jetzt mehr mittlerweile, Zuhörer, die es vielleicht auch noch nicht gehört haben, also wir haben halt nur 3 Minuten. Also ich darf nicht, sobald da oben, also wenn ihr mal irgendwo ein Video seht und wir da steht 3:01 oder 3:05 bei YouTube, dann kriegen wir riesen Ärger mit der Premier League. Also ich weiß nicht genau, ob diese Eröffnungssequenzen dazu zählen, das weiß ich nicht genau, ob der Clip nur 3 Minuten sein hat oder ob, also auf jeden Fall, es darf auf jeden Fall nicht mehr als 3 Minuten rollender Ball zu sehen sein, beziehungsweise auf dem Feld zu sehen sein. Da kriegen wir riesen Ärger, das ist ein Rechte-Thema. Du darfst das nicht. Das heißt, wir hatten auch schon Spiele, die waren 4-4 und 3 rote Karten und dann hieß es, warum war das nicht drin? Tore zeigst du natürlich immer, das ist ja logisch, aber es gibt zum Beispiel auch Situationen, wo du sagst, der Pfosten war da nicht drin oder die mögliche rote Karte war nicht drin oder das und das, weil wir es einfach nicht zeigen können, weil wir die Zeit einfach nicht mehr haben und weil das Tor natürlich vorgeht. Ich zeige lieber das Tor und das Lomo, als jetzt irgendeine Szene, die an den Pfosten ging. Das ist ja ganz normal, du feierst ja lieber das Tor ab, weil das will ja am Ende jeder sehen. Und so ist es da auch. Also das heißt, nicht uns anschreiben, warum habt ihr das und das nicht gezeigt? Erstens mal, da können wir nichts dafür. Da müsste man wirklich an die Premier League schreiben und sagen, gebt uns bitte 15 Minuten, aber ich glaube, das rechte Paket gibt, dann ist ja keine Zusammenfassung mehr. Also das ist alles so genau abgestimmt von der Premier League und von Sky. Das ist in allen Ländern genau das gleiche im Übrigen. Dementsprechend, da können wir nichts dafür. Also wenn ihr das mal seht, dann wirklich auch sehen, okay, die sind alle 3 Minuten, wir dürfen einfach nicht mehr zeigen, ganz einfach im Internet, weil sonst könntest du das ganze Spiel zeigen.
Ja, jetzt machen wir den Podcast zu, ohne das dynamischste Team der Liga. Das bleibt ein Geheimnis, warum Erik ten Hag das so sieht, obwohl er gar nicht so ganz Unrecht hat, weil es passiert ja immer schön viel.
Jetzt aber bei diesem Take gehen wir jetzt dynamisch raus, weil das ist ja unglaublich.
Besser so.
besser so. Also für euch, falls ihr es nicht mitbekommen habt, Erik ten Hag denkt wirklich, sie seien das dynamischste Team der Liga, das ich nicht so sehe. Aber okay. Wilder Take, finde ich. Aber okay. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir haben jetzt eine Menge untergebracht. Mir tut fast ein bisschen leid, dass das North London Derby jetzt ein bisschen zu kurz gekommen ist. Aber wir haben es ja so ganz kurz aufgefallen. Es waren wirklich viele Themen, die wir alle abarbeiten wollten und auch mussten, weil wir mussten ja irgendwie auch zwei Spieltage irgendwie durchbekommen und die Themen waren schon wichtig und Arne Slot ist ja auch dann, wir wissen, wir haben sehr, sehr viele Liverpool-Hörer, die das natürlich auch interessiert, was wir dazu sagen. Dementsprechend, wir mussten das alles so ein bisschen abarbeiten. Ich glaube, es ist eine sehr kurzweilige Sendung geworden. Unfassbar, wie viele Themen wir untergebracht haben. Wirklich Wahnsinn. Nochmal, wer uns den Jamie Redknapp Teaser auflösen kann, der bekommt was. Bewertet uns, schreibt uns, whatever. Vielen, vielen Dank überhaupt immer für eure Zuschriften nachspielen. Wir haben wieder so viele Leute geschrieben nach dem Spiel. Danke dafür, danke das, danke du. Du machst das immer so und Emotionen und bla und dies. Das freut uns immer alle sehr. Wirklich, wir wissen das sehr, sehr zu schätzen. Auch, dass ihr jede Woche teilhabt, die uns jede Woche schreibt. Und in diesem Sinne bleibt uns eigentlich nur, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, die auch schönes Wetter haben soll. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Cheers.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit hyland.com.